Liebe. Liebe, so finde ich, das ist ein wirklich faszinierendes Wort. Und bei jedem von uns löst dieses Wort ganz unterschiedliche Emotionen, Gedanken oder Bilder aus. Die einen denken sofort an ihren Partner, an ihre Kinder, Eltern, Freunde oder auch an ihren geliebten Hund. Andere verbinden damit die Stadt der Liebe, Paris, oder vielleicht auch die Reeperbahn in Hamburg. Wieder andere denken an ihren Job, an ihr Hobby oder vielleicht an das geliebte Auto. Und als Christen verbinden wir sicherlich alle Liebe mit dem Gott der Liebe. Und wir merken, obwohl jeder so ganz verschiedene Vorstellungen hat, fasst das alles, dieses eine Wort Liebe, zusammen. Aber irgendwie passt es manchmal nicht. Also jeder, der einen Partner hat, der darf zu seiner Frau oder zu seinem Mann mal sagen, ich liebe dich genauso wie Schokolade. Dann wird er merken, das kommt irgendwie so schräg an. Aber trotzdem, obwohl wir als Christen davon sprechen, dass wir einen Gott der Liebe haben, ist es doch irgendwie manchmal so, dass wir vielleicht Gott als Vater gar nicht so liebevoll erleben. Wir haben nicht das Gefühl, dass er uns immer annimmt, gnädig ist, fürsorglich uns umhilft und uns irgendwie aus allen Zwang heraus befreit. Und stattdessen erleben wir ihn als jemanden, der irgendwie mit liebevollem Druck uns dazu bringen will, dass wir den Nächsten und ihn lieben sollen. Damit wir Gott wirklich als einen liebenden Vater verstehen und nicht nur verstehen, sondern erleben können, wollen wir uns mal diesen Text aus unserer Predigtreihe vom Lukas-Evangelium anschauen. Denn darum geht es. Genau, es geht um diesen Gott der Liebe. In dem Gespräch, das Jesus mit einem Gesetzeslehrer hat, berichtet uns Luca, das steigt so ein. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wenn wir das so lesen, dass er auf die Probe gestellt wird, da kann man aus dem Griechischen das auch noch ein bisschen anders übersetzen. Man bekommt eine völlig andere Bedeutung. Also, man kann entweder übersetzen, dass der Gesetzeslehrer Jesus versucht oder in eine Falle lockt, mit der Absicht, dass Jesus sich irgendwie was Falsches erzählt und dann letztendlich offenbart, dass er doch ein Irrlehrer ist. Das könnte die Absicht sein. Es kann aber auch wirklich sein, dass man es so übersetzen kann, dass der Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellt. Da geht es nicht um Hinterhalt, sondern er meint es wirklich ernst. Er will wissen, ob Jesus nicht ein Betrüger ist. Der hat ihn erlebt und fragt, ist der wirklich der, der er ist, und stimmt das, was er sagt? Und je nachdem, wie man das auslegt, dann bekommt diese Anrede, die Jesus hier gebraucht, einen völlig anderen Sinn natürlich. Entweder er gebraucht diesen Ehrentitel Lehrer oder Rabbi auch in der Form, dass er Jesus schmeicheln will. Und wenn Jesus sich so bauchgepinselt fühlt, dann will er Jesus mit dieser Fangfrage eigentlich in eine Falle locken. Oder meint er es ernst? Und er bezeichnet ihn wirklich als Lehrer, als achtungsvollen Person, den er ernst nimmt. Wie auch immer, die Motivation dieses Mannes ist die Frage nach dem ewigen Leben, die der Mann stellt, die ist total sehr wichtig. Und sie ist auch existenziell. Denn jeder von uns hat diese Frage. Im Prediger 3 heißt es, in das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Jeder Mensch, egal ob er Gott total verachtet, gar nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, ein totaler Atheist ist, oder ob der Mensch wirklich sagt, Gott gibt es und dem will ich nachfolgen, hat diese Frage nach der Ewigkeit, weil Gott sie und ins Herz eingepflanzt hat. So wie so eine DNA, die wir in uns haben. Das ist in uns drin. Und wir wollen wissen, wie es nach unserem Tod weitergeht. Und das beschäftigt jeden. Und deswegen ist es letztendlich egal, ob der Gesetzeslehrer die Frage ernst meinte oder ob er nur die Frage vorgeschoben hat. Er wird diese Frage für sich persönlich immer wieder bewegt haben. Er wird mit seinen Kollegen darüber diskutiert haben. Er wird in den Schriften geforscht haben. Er weiß, das ist für ihn unumstößlich klar, dass es Gott gibt und er weiß, es gibt diesen Himmel. Doch er ist sich unsicher, ob sein vorbildliches Leben ausreicht, um in den Himmel zu kommen. Und das ist das, was ihn unruhig macht, was ihn antreibt. Er hat in Wirklichkeit keinen Frieden über diese Frage. Und deswegen fragt der Gesetzeslehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und jetzt müssen wir aufpassen. Wir unterstellen ja den Gesetzeslehrern gleich so eine Gesetzlichkeit. Und das würde er bestätigen. Ne? Er fragt, was muss ich denn tun? Was muss ich denn machen, um das zu erreichen? Aber in dem Satz spricht er gleichzeitig auch von dem ewigen Leben, das er erben wird oder möchte. Und diesem Mann wird es absolut klar sein, dass er Gott nicht dahin manipulieren kann, dass er von Gott als Erbe eingesetzt wird. Also, dass er irgendwie Gott da gnädig stimmt, das wird er wissen. Ein Erbe geschieht ja aus freien Stücken. Und er wird dann merken, dass er das nicht kann. Aber für ihn ist es deswegen so entscheidend, dass er endlich weiß, habe ich denn die Sicherheit, dass ich Erbe bin oder nicht? Werde ich die Ewigkeit ererben? Und obwohl er scheinbar alles richtig macht, merkt er, dass ihm das Entscheidende fehlt. Aber er kann nicht aussprechen, er kann nicht sagen, was ist denn das Entscheidende, was mir noch fehlt? Ich mache doch alles, aber was ist es? Und damit wir das verstehen, was diesem Mann letztendlich fehlt, möchte ich euch mal eine Frage stellen. Angenommen, ihr vererbt etwas und ihr habt viel zu vererben. Was ist für euch das wichtigste Kriterium, dass ihr jemanden etwas vererbt? Vorschläge.
Dass er gut umgeht.
Okay, eine Sache. Also wenn man so ein Haus hat, dann will man ja nicht, dass der gleich die verhökert werden und dann okay, hat man jahrelang gespart und hat sich Mühe gegeben. Gut, was noch? Dass er bedürftig ist. Okay. Alles richtig. Aber ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass wir, wenn wir das zu vererben haben, eine persönliche Beziehung zu dieser Person haben, die wir es vererben. Dass wir den mögen, dass wir den lieben und sagen, das ist mir wichtig. Ich gebe dir das in die Hände und ich möchte, dass du das weitermachst oder damit dein Leben genießen kannst, was auch immer. Aber ich glaube, die Beziehung ist das Entscheidende. Und das Entscheidende fehlt diesem Mann letztendlich. Und Jesus weiß, dass der Gesetzeslehrer sehr fromm ist und dass er nach dem Gesetz lebt. Er nimmt Gott wirklich ernst, das erkennt er alles. Aber was ihm fehlt, ist die Beziehung, letztendlich die Beziehung zu Gott. Und um den Gesetzeslehrer das aufzuzeigen, um ihm klarzumachen, du, das fehlt dir, holt er den Gesetzeslehrer in dem Bereich ab, wo der sich auskennt, wo der sich wohlfühlt, wo er zu Hause ist. Und das ist natürlich das Gesetz. Und deswegen fragt Jesus ihn, was steht denn in Gesetz Gottes? Und den wichtigen Satz hinter, was liest du dort? Also, oder man kann auch übersetzen, wie liest du das denn? Und das ist das Problem des Mannes. Diese Frage kann der Gesetzeslehrer ohne Probleme sofort beantworten. Und dann kommt das. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deine Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Jesus bestätigt das. Er sagt, richtig, tu das und du wirst leben. Mit anderen Worten, mach das genau so, so wirst du das ewige Leben. Du willst das, du kriegst es. Mach das nur. Alles klar. Aber das Faszinierende an diesem Gespräch, wie mit vielen Gesprächen, die man mit Jesus, die Leute mit Jesus geführt haben, finde ich, ist das so spannend, dass das Gespräch, dass die beiden zwar von dem Gleichen reden, aber was völlig Unterschiedliches meinen. Die reden so himmelweit auseinander und das ist eigentlich so das Spannende. Und wir wollen uns mal anschauen, was der Gesetzesmann eigentlich sagt. Er sagt zuerst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Rebekka hat das sehr gut deutlich gemacht. Das ist das jüdische Glaubensbekenntnis. Der Schmari Israel, höre Israel, der Herr ist dein Gott. Wie gesagt, und das findet sich im 5. Buch Mose, Kapitel 6 wieder. Und da dreht sich alles um Gott. Man soll Gott leben mit allem, was man hat. Das ist das Zentrale. Und dann zitiert er das Gebot aus 3. Mose 19, wo es da heißt, und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben wie dich selbst. Da geht es um den Nächsten. Dass diese zwei Gebote, Gott und den Nächsten zu lieben, aus zwei völlig verschiedenen Kapiteln des Alten Testaments genommen, das eine Kapitel 5, das andere Kapitel 3, Buch 5 und Buch 3. Und dann in dieses Doppelgebot, so nennt man das ja, das Doppelgebot der Liebe, zusammengefasst wird, da kann man sich fragen, darf man das machen? Ja, es ist legitim. Und Jesus bestätigt das ja auch und er sagte, richtig, er sagt nicht, das darfst du nicht machen, er sagt, genau, da hast du recht. Und auch als Jesus in Matthäus 22 gefragt wird, was denn das höchste Gebot ist, dann bringt er diese zwei Gebote in das Doppelgebot der Liebe zusammen. Aber jetzt kann man sich die Frage stellen, warum kommt der Gesetzeslehrer genau auf diese zwei Gebote? Es gab zur Zeit von Jesus, zur Zeit als Messias, 613 Gebote. Und warum die zwei? Es hätten doch auch andere sein. Immer wieder wird behauptet, dass die Gesetzeslehre jeden einzelnen geboten, dass sie sich damit herumgequält haben. Doch das stimmt nicht. Die Gesetzeslehrer hatten sogar gefordert, dass es eine Vereinfachung der Gebote gibt. Und sie wollten, dass die Gläubigen alle Gebote der Tora, das sind die 5 Bücher Mose, 1-5, das sind die Gesetze und alles drin, dass man die in 1-2 Kernsätzen zusammenträgt. Und es gibt auch eine Forderung des berühmten Gesetzeslehrer Hillel, der hat vor Jesus noch gelebt, und der hat gesagt, dass man auf einem, während man dieses Gebot, diese Zusammenfassung des Gebotes sagt, dass man in der Zeit auf einem Bein stehen soll. Das heißt, man kann ja nicht so lange auf einem Bein stehen. Das soll schnell gehen. So schnell muss diese Zusammenfassung sein. Und genau das macht der Gesetzeslehrer. Er fasst diese 613 Gebote, die es gab, zusammen in dieses Doppelgebot. Und das können wir auch, wenn wir uns mal überlegen, wir können das anhand der 10 Gebote mal so durchspielen, dann werdet ihr merken, ja genau, das ist richtig. Nehmen wir mal also dieses erste vom Doppelgebot, das heißt, liebe Gott. Und wenn wir die Gebote 1-4 anschauen, da geht es ja, ehre Gott, der einzige Gott, ich bin der wahre Gott, kein anderer Gott, man soll den Sabbat heiligen und so weiter. Da geht es um die Beziehung mit Gott. Alle 4 ersten Gebote passen da rein. Und der zweite Teil, liebe deinen Nächsten, passt wunderbar. Da passen die Gebote 5-10 rein. Liebe, also tu nicht lügen, stehlen, betrügen und so weiter. Das passt alles zusammen. Es ist also so, dass dieses Doppelgebot eigentlich kompakt alle Gebote zusammenfasst. Und der Gesetzeslehrer beantwortet die Frage nach dem Gesetz also richtig. Doch sein Problem ist, dass er etwas Wesentliches beim Gesetz übersieht. Und das wollen wir uns nochmal anschauen. In dem ersten Teil heißt es ja, dass wir Gott mit ganzem Herzen, Seele und Verstand lieben sollen. Das sind 3 Begriffe, aber wenn man die sich im Griechischen genau anschaut, da wird man feststellen, dass sie irgendwie ineinander übergehen. Das ist nicht so klar zu sezieren, dass man sagt, nur Verstand und dann ist das Herz. Nein, es ist alles. Und letztendlich drücken diese Begriffe aus, dass es um alles geht. Die Aufforderung bedeutet, dass wir Gott lieben sollen mit allem, was wir sind, was wir haben, was wir wollen, was wir fühlen, was wir können, alles. Wir geben uns mit Haut und Haaren diesem Gott hin. Jede Zelle unseres Körpers ist dann von Gott geprägt und bestimmt. Und im zweiten Teil dieses Doppelgebotes geht es um den Nächsten. Und den sollen wir mit der gleichen bedingungslosen Hingabe lieben. So, und der Gesetzeslehrer, der ist sich 100% sicher, dass der auch das macht. Er opfert sich voll für Gott und die Menschen auf und erfüllt demnach das Gesetz. Doch wie ich schon mal gesagt habe, reden Jesus und er völlig aneinander vorbei. Denn der Mann merkt, da fehlt mir was. Und das ist das Problem, das er hat. Deswegen sagt Jesus, wie liest du das Gesetz? Und er überliest ein wichtiges Wort. Und das ist nämlich der Begriff oder das Wort Liebe. Da heißt es ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und dann wenig später, und auch deine Mitmenschen sollst du so lieben. Und wir wissen, wenn wir an Paulus im Korinther, 1. Korintherbrief reinschaut, was sagt da Paulus über die Liebe? Er sagt, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar mit der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse der Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Wir können als Gemeinde und ganz persönlich für Gott alles tun, unser Leben opfern, wir können alles machen. Aber wenn wir die Liebe nicht haben, dann ist alles umsonst, dann können wir einpacken. Liebe ist, und das ist das Entscheidende, ein Beziehungsbegriff. Das ist kein Sachbegriff, das ist ein Beziehungsbegriff. Das setzt Gott und uns in Beziehung. Er setzt Mensch, uns und andere Menschen in Beziehung. Und genau das fehlt dem Mann. Ihm fehlt die Liebe, die Beziehung zum Gott. Und er meint, ich halte nur die Gesetze. Ich mache doch alles, was Gott will. Ich mache das alles, was Gott will. Aber da fehlt was. Das ist wie in einer Beziehung, in einer Ehe, wo irgendwann der Ehemann zu seiner Frau sagt, du Schatz, ich wollte dir mal sagen, dass ich alles für dich mache. Ich bringe regelmäßig genügend Geld nach Hause. Ich mache dir große Geschenke. Jede Woche kriegst du ein Geschenk. Und ich kümmere mich um die Kinder. Ich mache das Mittagessen. Ich mache alles für dich. Alle Wünsche lese ich dir von den Lippen ab, aber eins kannst du von mir nicht verlangen, dass ich dich liebe. Versteht ihr das? Was hat Gott davon, wenn wir alles für ihn tun und sogar vielleicht unser Leben für ihn lassen, aber wir haben keine Beziehung, keine Liebe zu Jesus? Jesus will, dass wir nicht Sklave von ihm sind, sondern dass wir uns als sein geliebtes Kind fühlen. Mit dem Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen in Lukas 15 zeigt Jesus den Unterschied auf zwischen einer Sklavenbeziehung und einer Liebesbeziehung zu Gott. Als der jüngere Sohn wieder heimkehrt, nachdem er sein ganzes Erbe, das ihm der Vater schon gegeben hat, verprasst hat, da nimmt der Vater ihn wieder auf und er macht ein großes Fest. Und er schlachtet das beste Tier, das er im Stall hat. Und der älteste Sohn, der dieses Verhalten vom Vater sieht, der ist stinksauer. Und er kommt nicht zu dem Willkommensfest seines Bruders. Da will er nicht dabei sein. Und der Vater kommt zu dem älteren Sohn und sagt, was ist denn los? Und da antwortet der Sohn, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Man kann dieses Abrackern übersetzen aus dem Griechischen. Und da heißt es auf einmal, ich bin die ganze Zeit dein Sklave gewesen. Und darauf antwortet der Vater ihm, mein Sohn, du bist bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Er sagt, mein Sohn. Er sagt nicht, mein Sklave, er sagt, mein Sohn. Und er hat nicht verstanden, er hat es nicht begriffen, obwohl er die ganze Zeit mit dem Vater zusammen war, dass er der geliebte Sohn vom Vater ist. Alles, was der Vater hatte, alles, was da bei dem Vater zu Hause war, aller Reichtum, den hätte sich der Sohn jederzeit nehmen können. Er hätte jeden Abend das beste Tier schlachten können und mit seinen Freunden feiern können. Der Vater hätte es ihm gegönnt. Das Problem war, dass der Sohn das nicht gesehen hat. Die Herzenshaltung in diesem Gleichnis von dem jüngeren wie dem älteren Sohn ist, dass sie beide nicht erkennen, dass Gott, dass der Vater sie unendlich liebt und sie alles haben, was sie wollen, weil sie beim Vater sind. Und der eine bricht aus und geht weg, weil er sagt, unter diesem komischen alten Knacker will ich nichts zu tun haben, aber der andere bleibt da. Und er ist dann da und ich bleibe dabei. Und ich sage euch, ich kenne genügend Christen, wo ich das merke, manchmal, wo dann so eine Sache ist, ich liebe Gott, ich mache das. Aber da ist so eine Verbissenheit. Und im Grunde rebelliert alles. Und ich habe das selbst auch erlebt. Als ich damals auf Krishona war, am Anfang des Studiums, da hättet ihr mich fragen können, Björn, liebst du Gott? Und ich hätte euch gesagt, natürlich liebe ich Gott über alles. Aber manchmal in meinem Herzen hatte ich das Gefühl, irgendwie mit diesem Gott, da ist es nicht so rund. Ich kann dem ja nichts gerecht machen. Ich kann ihm nichts machen. Ich racke mich ab, ich tue alles. Ich verlasse meinen Job und gehe nach Krishona, studiere Theologie. Alles gebe ich auf, alle Sicherheiten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt immer so eine Erwartung, ja, du musst immer noch das und das machen, das kann ich überhaupt nicht erfüllen. Und als ich irgendwann bei meinem Seelsorger war, habe ich das mal ganz ehrlich ausgesprochen. Und dann hat er das erkannt. Hat erkannt, dass ich wie dieser zweite Sohn bin, der zwar beim Vater ist, aber der innerlich rebelliert. Und dann hat er mir aufgezeigt, aber ich frage euch jetzt mal, wie geht's euch damit, wenn ich sage, liebt Gott total? Könnt ihr das wirklich so? Habt ihr den Eindruck, dass ihr in allem, was ihr seid, habt, wollt, könnt, immer Gott an erster Stelle stellt? Macht ihr das so, dass ihr Gott sagt, alles andere ist zweifelig, Gott zuerst? Und könnt ihr auch sagen, dass ihr eure Mitmenschen so liebt? Ich meine, nicht die Leute, die euch lieben, dass ihr liebt. Nein, aber die Menschen, die ihr hasst. Jesus sagt aber, liebt eure Feinde. Und es wäre ja noch ganz schön, wenn Jesus hier davon sprechen würde und würde sagen, es wäre schön, wenn ihr liebt. Nein, aber Jesus gebraucht hier einen Befehl. Er sagt, du sollst. Jetzt mal weiter. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist ein Befehl. Das kann man drehen und wenden. Das ist ein Befehl. Das Ganze, wenn wir ehrlich sind, erzeugt doch irgendwie bei uns so einen riesigen Druck. Uns ist klar, dass wir Gott lieben sollen. Ja. Aber wir merken gleichzeitig, dass wir das niemals schaffen können. Und wie gehen wir jetzt damit richtig um? Und da sind wir wieder bei dem Begriff Liebe. Das Jesus hier gebraucht im Gesetz. Das Wort Liebe, das Gott hier verwendet, das ist nicht das Wort Liebe, das wir für Erotik gebrauchen, für sexuelle Beziehung, auch nicht für sonstige Liebe, nicht mal das Wort, das wir gebrauchen, wenn wir sagen, wir sind frisch verliebt. dann haben wir Schmetterlinge im Bauch. Das ist nicht mit Liebe gemeint. Sondern den Begriff, den Gott hier gebraucht, den Jesus gebraucht, ist das sogenannte, die sogenannte Agape-Liebe. Die Agape-Liebe, die haben wir nicht von Natur aus. Weil die Agape-Liebe ist eine göttliche Liebe. Die kommt ausschließlich von Gott. Wir Menschen können das nicht produzieren. Aber Gott hat diese Liebe. Und in dem Moment, wo wir eine Beziehung mit Jesus anfangen, dann kommt diese Liebe, die wir nicht haben, durch Jesus in unser Herzen hinein. Durch Jesus haben wir die Liebe. Und wenn wir also merken, dass wir keine Leidenschaft für Gott haben, dann sagt Gott nicht, und jetzt streng dich mal ein bisschen an, mach mal ein bisschen mehr. Nein, das sagt er eben nicht. Dann sagt er, komm zu Jesus. Komm zu dem und lass dir diese Liebe, nimm Jesus in dein Herzen auf, lass es größer werden und lass dich zuerst lieben. Gott hat uns zuerst geliebt. Lass dich lieben von Gott und dann liebe ihn einfach zurück. Das ist nichts, was wir selbst produzieren können. Und wenn wir merken, dass wir gegenüber unserem Arbeitskollegen oder wen auch einen totalen Hass haben, wir merken, eigentlich geht's nicht, dann fordert Jesus uns nicht auf und sagt, jetzt streng dich mal ein bisschen an, sei mal ein bisschen freundlich und so weiter. Nein, Jesus will nicht, dass wir heucheln und so tun als diesen unmöglichen Arbeitskollegen oder der Person oder die, die uns verletzt haben oder was auch immer. Und wir bitten Jesus, dass er uns die nötige Liebe für diesen Menschen gibt. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass es nicht darum geht, dass wir machen ein Gebet und dann ist das da. Das kann sein. Aber meistens ist es ein langer Prozess. Und es geht Jesus nicht um die Perfektion, dass wir das alles schon haben. Nein, wir sind auf dem Weg. Aber mit ihm zusammen, mit ihm werden wir immer mehr lieben können. Ein Prozess, der anhält, bis wir irgendwann sterben. Gott liebt uns und das ist das Entscheidende. Er liebt uns zuerst. Und deswegen, weil er uns liebt, hat er uns Christus geschenkt. Durch ihn treten wir in eine Liebesbeziehung mit Gott ein. Dieser Gesetzeslehrer muss Jesus aufnehmen. Er will ihn ja noch gar nicht so haben. Aber wenn er begriffen hat, dass er nur durch Christus diese Liebe bekommt und kann dieses Gebot erfüllen, das Gott im Doppelgebot zusammengefasst hat, dann verändert sich alles. Durch Jesus treten wir in eine Liebesbeziehung mit Gott ein. Bekommen die Liebe, die wir brauchen, um Gott zu lieben, so wie er das will, und den Nächsten zu lieben. Und dadurch, dass der Christus in uns ist, die Bibel spricht ganz häufig davon, der Christus in uns, indem der Christus in uns ist, lieben wir so Gott und den Nächsten, wie Gott das will. Und das ist kein Krampf, das ist sehr gut und sehr einfach. Amen.